Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Er ist Österreichs Kulinarikbotschafter Nummer 1 in Deutschland, sagt man. Und das obwohl oder gerade weil er Gemüse eine doch große Rolle zuschreibt. Und doch, wer schon einmal bei ihm gegessen hat, weiß, nix Veggie, nix vegan. Tierische Texturen kommen immer wieder mal zum Zug. Und überhaupt, ich habe mir ja sagen lassen, Backhändl sei sein Lieblingsessen, aber dazu wahrscheinlich ein bisschen später mehr. Im Mai 2010 jedenfalls eröffnete er in Berlin sein Restaurant Horvath. Ein Jahr später war er mit 30 Jahren Berlins jüngster besternter Küchenchef. Seit 2016 hat das Horvath den zweiten Stern, ganz viele andere Auszeichnungen auch. Gerichte wie Sellerie, Reif und Jung haben ja Kultstatus und aus österreichischer Perspektive besonders spannend. Das Horvath ist seit Winter 2024 einmal im Jahr in Wien und zwar als Pop-up. Warum eigentlich genau und wie ist die gastronomische Lage in Berlin? Wohin steuert die österreichische Küche auf internationaler Ebene? Über das und einiges mehr, nehme ich an, sprechen wir heute. Ich freue mich jedenfalls wahnsinnig, ihn heute da zu haben. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Sebastian Frank.
Ja, hallo Lukas, hi, längstes Intro aller Zeiten.
wir können es kürzen.
Ja.
Wie geht's dir?
Ja, perfekt. Du, die Sonne scheint, weißt du, Frühling kommt, weißt du, alles super, weißt du. Im Garten geht's auch wieder los, also wenn die Vögel zwitschern. Und vor allem, wenn man Kinder hat und man steht auf in der Früh und man hat Tageslicht, das ist halt ein Gamechanger, ne? Aber wenn du in der Früh aufstehst und es dunkel ist, halt, naja.
Ist halt so solala.
Kann ich niemandem erzählen, ne? Aber jetzt geht's bergauf.
Naja. Es geht bergauf, der Frühling beginnt, der meteorologische Zyklus, wenn man so will, nimmt ein bisschen Licht und Fahrt auf, aber ist ja schon interessant, dein Jahr hat doch relativ stark gestartet, zumindest für gastronomische Verhältnisse. Ich glaube, vom 21. Jänner an, glaube ich, warst du zwei Wochen in Wien im Restaurant Herzig, habt ihr euer Pop-up gemacht. Zum zweiten Mal. Das erste Mal war es ja im Jänner 2025.
Ja, 25, genau, ja.
Woraus man schließen kann, dass sich das irgendwie lohnt und dass das eine coole Geschichte ist für dich, oder?
Kann ich natürlich bestätigen, ne? Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Also ich schaue natürlich aus Berliner Perspektive drauf. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass du hier in Berlin im Jänner, im Februar oder so, da brauchst du nicht viel erwarten.
Ist das wirklich so?
Ja, ja. Deswegen haben wir eigentlich gesagt, okay, generell übergeordnet glaube ich, dass in allen Lebenslagen, die uns in den nächsten Jahren betreffen wird, Flexibilität das A und O ist. Ja? Ob das jetzt finanziell ist, ob das, wie auch auf allen Ebenen, Flexibilität. Ja.
Vor 5 oder vor 10 Jahren auf jeden Fall, meinst du auch, oder?
Ne, vor 10 Jahren war Flexibilität kein Thema. Also wir haben ja unser Restaurant in einer Immobilie und wie der Name schon sagt, ist es immobil. Also man kann das Haus nicht nehmen und von A nach B tragen. Das Restaurant ist stationär und wir haben die Tür aufgemacht und die Leute sind reingekommen. Also ich glaube, das ist schwierig, einen Gastronomen zu finden, der zwischen 2013, 14 und 2020 das ist kein Türstopper gebraucht, die Tür ging eh nicht zu, ja. Da findest du, also vor 10 Jahren, also ganz anders. Also, ne, also da musstest du nicht flexibel sein, in keiner Art und Weise, weil du hast dein Menü angeboten, die Leute haben das gekauft, sind zu dir gekommen, haben das gekauft und fertig, ne. Also du konntest maximal unflexibel sein, ja. Und wenn du jeden Tag die Bude voll hast, dann kannst du ja auch picky werden. Du kannst ja anfangen zu sagen, okay, Hunde bei mir nicht zum Beispiel, ja. Ich meine, wenn ich heute 5 Reservierungen habe und jeder bringt einen Hund mit, ja, herzlich willkommen. Also, ich meine, abgesehen davon, dass wir eh Hunde okay sind, finden, weil wir selber einen Hund haben, ja, aber du verstehst, was ich meine, ne? Und wenn der Laden voll ist und es sagt heute einer, du, ich habe 25 Allergien, dann sage ich, ja, gut, dann geht's zur Kur, ja? Und heute ist es so, na gut, dann schauen wir mal, weißt du? Irgendwas werden wir schon finden, was wir da verkaufen können, ne? Und also damals konnte man maximal unflexibel sein und das hat sich halt total geändert.
Das kannst du aber nicht leisten.
Nein, das geht heute nicht mehr und Flexibilität auch, dass man zu den Leuten geht und sein Produkt vor Ort anbietet. Also nicht, dass man da, weil am Endeffekt ein Restaurant bist, also du sperrst die Tür auf, ne, und dann wartest du, dass irgendwer reinspaziert und dir das abkauft, was du da anbietest, ne, die Dienstleistung. Und wir haben gesagt, okay, wir möchten generell unser Geschäft dahin verlagern, wo wir eben Kunden vermuten, ja, oder wo eine Kaufkraft vermutet wird. Und das wird sich in weiterer mittlerer Zukunft nicht nur auf Wien beschränken. Wien war natürlich ein wunderbarer Start, um generell einmal diesen Schritt zu wagen. Und das hat ganz einfache Gründe, weil erstens einmal können wir uns der Muttersprache bedienen, wenn es irgendwelche Probleme gibt, sei es zulieferermäßig, finanziell, Steuer, was auch immer. Also da kann man sich natürlich ganz anders, oder ob das Wohnung buchen, also Wohnung suchen für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen etc. Also das findet natürlich, wenn du es in deiner eigenen Sprache abhalten kannst, natürlich wesentlich einfacher statt.
Ja, klar.
Aber es ist eigentlich einmal so gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen den ersten Schritt machen in diese Richtung, dass man da ein bisschen eine Erfahrung gewinnt. Und was heißt Erfahrung? Ich meine, natürlich ist jedes weitere Pop-up immer wieder eine neue Herausforderung und man ist ja eh mit anderen Sachen konfrontiert, aber einfach mal den Mut zu fassen und es zu tun, dann tut es beim zweiten Mal nicht so weh. Das ist so, jeder junge Mensch, der heute mal sein Heimatland verlassen hat, aus Berufsgründen, ja. Klar, wenn ich heute nach Griechenland gehe zum Arbeiten, dann ist das natürlich mit Herausforderungen verbunden. Aber wenn ich mich dann entscheide, weiter nach Hongkong zu gehen, ist es wieder mit Herausforderungen verbunden. Aber ich habe schon mal den Mut bewiesen, es zu tun, ja, und dann tut man es wieder. Ja, hingegen, wenn ich halt da hocken bleibe, wo ich herkomme, und dann, naja, für nächstes Jahr vielleicht, ne, nächstes Jahr, dann wird nichts passieren, ne? Und darum geht es ja eigentlich, dass wir diesen Mut gefasst haben, es zu tun. Und das haben wir, und das ist mittelfristig wollen wir ja eigentlich in den osteuropäischen Raum gehen. Das heißt nicht, dass wir jetzt Österreich außen vor lassen. Ganz im Gegenteil, auch deutschsprachiger Raum Schweiz ist natürlich nicht uninteressant. Aber wir sehen eigentlich, oder ich sehe eigentlich so in mittlerer Zukunft den osteuropäischen Raum als das an, was noch lukrativ ist, zu bedienen. Und dahin strecken wir unsere Fühle schon seit vielen Jahren aus, also sowohl konzeptionell, ob das jetzt vom Menü her ist oder von der Weinkarte, ob das Influencer, Influencerinnen-mäßige Presse, Journalismus, es geht alles in diese Richtung. Deswegen, wir haben ja also auch im April den Restaurant Swap mit Budapest, mit dem Restaurant Salt. Und alles geht in diese Richtung. Also ich mache Workshops in Warschau, ich mache Workshops in Prag. Nächstes Pop-up wird wahrscheinlich Richtung Prag gehen. Und das ist eigentlich unsere Intention, diesen Raum zu bedienen, auch aufgrund der geografischen Nähe von Berlin zu Polen. Ich meine, die Grenze ist 2,5 Stunden weg. Die fünftgrößte Stadt Polens ist 3 Stunden entfernt. Das ist Poznan, eine wunderschöne Stadt. Also wir betrachten das als Märkte der Zukunft für die Gastronomie, eben, um es jetzt einmal kurz einen Punkt zu setzen, eben weil ich in Zukunft die Vermutung habe, dass Flexibilität das A und O ist, eben dass deine Dienstleistung zu den Leuten zu bringen und nicht zu warten, dass die Leute die Dienstleistung hier vor Ort konsumieren.
Ja, ich meine, das Phänomen Pop-up hat sehr viele Vorteile, abgesehen davon, dass du auf die Leute zugehen kannst, gewinnt das Phänomen Restaurant plötzlich ein bisschen an einer Art kultureller Event-Dimension. Ich glaube, das ist in Zeiten von heute auch eine recht interessante Sache. Was sich jetzt mir als Frage aufgedrängt hat, während ich dir zugehört habe, ist es wirklich so schlimm momentan in Berlin? Also offenbar funktioniert es in Wien gerade besser im Jänner und im Februar offenbar, wenn ich das so zuhöre. Ja. Wir wissen, Berlin kommt schwierig aus den Schlagzeilen, galt als die innovative Gastrostadt noch vor 10 Jahren. Irgendwas ist passiert. Ja.
Ja. Ich bin ganz ehrlich, dass ich es ist natürlich nicht immer wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht immer dieser eine Grund. Ja. Ja. Das sind natürlich mehrere Faktoren zusammenspielt und da begebe ich mich auch in ein bisschen gefährliches Halbwissen, weil ich sitze natürlich nicht drinnen im Senat und was da beschlossen wird auf Tourismusebene. Und klar hat man Verbindungen zu Visit Berlin und meine Frau ist da zum Beispiel sehr, sehr aktiv und dann dringt natürlich immer wieder was durch, aber im Endeffekt ist man kein Entscheidungsträger und deswegen ist es schon ein bisschen mit gefährlichem Halbwissen gepaart. Allerdings, was natürlich nicht von der Hand zu weisen ist, ist natürlich immer, dass natürlich der nördliche Bereich Deutschlands natürlich esskulturell nicht, ja, immer schon ein bisschen einen Nachteil hatte. Ja.
Aber Berlin war immer als diese progressive Insel, die das ja gerade irgendwie
auch... Ja, natürlich. Ja, aber am Ende leben wir vom Tourismus natürlich. Ja. Ne? Also wenn ich die Gästeschicht betrachte zwischen 2010 und 2020, dann waren es sicher 70-80% Tourismus am Ende des Tages. Ja,
doch.
Ja, auf jeden Fall. Also das gab es genügend. Und mittlerweile ist der deutsche Gast wahrscheinlich vorwiegend, möchte ich fast behaupten. Also sicher 50-60% deutschsprachige Gäste hier, weil der Tourist, einfach der Qualitätstourist natürlich Berlin mittlerweile nicht mehr so oft oder häufig aufsucht. Und also mein gefühltes Beispiel, was auch der Wahrheit entspricht, ist, dass wir ja natürlich dem skandinavischen Raum sehr nahe ist. Also Kopenhagen, es ist 45 Minuten mit dem Flugzeug entfernt und man konnte natürlich vor Corona ein Flugticket wahrscheinlich so um die 60 € buchen. Also für die Skandinavier war es billiger, nach Berlin zu fliegen, eine Nacht da zu schlafen und ins Gourmet-Restaurant zu gehen, anstatt ein Menü bei ihnen zu essen. Ja, also das war eigentlich preislich lukrativer und das hat man gespürt, ne? Also der Laden war voll mit Leuten aus Dänemark und Skandinavien und die sind weg. Also ich habe dieses Jahr, keine Ahnung, ich habe bis jetzt noch keinen Skandinavier gesprochen.
Warum sind die weg?
Ja, das, also was natürlich ausschlaggebend natürlich mit auch ist, dass natürlich diese billigen Reiseverbindungen, erstmal diese spontanen Reiseverbindungen, klar, ich kann noch immer okay Tickets schießen, das geht noch, aber so wie früher, ich meine, alleine, dass ich habe vorige Woche, keine Ahnung, wir sind nach Brüssel geflogen, habe ich einen EasyJet-Flieger gesehen, habe ich gedacht, die gibt's auch noch, ne? Ja, die hast du ja vorher gesehen wie Sand am Meer in Berlin, ne?
Und
Air Berlin ist pleite gegangen. Ich meine, das waren ja alles Flugdienstleister, die eben diese Kurzstrecken, diese innereuropäischen angeboten haben, zu unschlagbaren Preisen, ne? Oder Ryanair oder diese ganzen Geschichten. Das ist ja alles durch den Berliner Flughafen, der offensichtlich auch eine Rolle spielt in diesem ganzen Szenario.
Okay, ja. So ein bisschen was mit der Flughafensituation zu tun.
Und auch da möchte ich natürlich vorsichtig sein, weil auch da ist natürlich immer gefährliches Halbwissen, aber alleine der Fakt, ich meine, Berlin war die letzte europäische Hauptstadt, die einen innerstädtischen Flughafen gehabt hat mit Tegel und man ist gelandet und war in 20 Minuten am Alexanderplatz für 20 €. Wo hattest du das gefunden? Egal, ob du in London, Rom oder sonst wo landest, du fährst sicher mal eine Stunde mit den Öffis und mit dem Taxi in die Stadt und brennst halt einmal deine 70-100 €. Und so ist es bei uns jetzt auch. Also ich je nachdem, ob ich Außenringautobahn fahre oder durch die Stadt, zwischen 90-120 € zum Flughafen zu kommen, mit dem Taxi zum Beispiel. Ne? Und das zahlt jeder Tourist am Ende des Tages auch. Und das, ich weiß nicht, das ist vielleicht keine Hürde, aber generell sagt man, und ich betone darauf, sagt man, dass natürlich durch die Verspätung des Flughafens die Slots sehr teuer sind, verkauft werden und dadurch auch die Billigflieger rausgedrängt wurden. Und ich spüre das selber, dass wenn auch immer ich von A nach B möchte innereuropäisch, dass ich immer entweder über Wien, München oder Zürich fliege, weil Direktflüge sind einfach ganz, ganz schwierig aktuell mittlerweile. Und ich glaube schon, dass wenn ich auf der anderen Seite vom Ozean hocke, ja, und dann steige ich in ein Flugzeug ein und ich will nach Europa, dann denke ich mal, gut, München geht direkt, ist auch eine schöne Stadt. Also ich weiß es nicht, ich meine, Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir wissen von Visit Berlin, dass der Qualitätstourismus einfach nach wie vor stark rückgängig ist. Man proklamiert zwar immer, dass die Nächtigungen steigen und wieder auf Vor-Corona-Niveau sind, ja, aber was explodiert? Die Hostels am Ende des Tages, ne? Und die Fünf-Sterne-Gastronomie, Fünf-Sterne-Hotellerie, die hat nach wie vor Probleme mit Auslastung. Und das kommt auch wieder, dass ich kann mich dieses Jahr noch nicht, ich glaube, dieses Jahr hatten wir eine oder zwei Reservierungen bis jetzt, die über den Concierge gekommen sind. Oh. Also vor das Corona war viel mehr. Hat 15, 20 Mal das Telefon unter der Woche geläutet. Also da hatten wir also so viele Tische, die einfach über den Concierge gekommen sind von Fünf-Sterne-Hotellerie. Und das ist auch komplett weg. Ja. Und das ist auch ein großes Problem, dass dieser Qualitätstourismus einfach fehlt. Ne? Es kommen junge Leute, klar, die Dönerbuden und die Szene-Spots mit Fried Chicken und so weiter, die profitieren alle. Natürlich, weil du siehst überall die Schlangen von 18-Jährigen, ja, die ihre, keine Ahnung, was Matura-Reise oder sonst was machen. Aber ich kann selbst auch als erwachsener Mensch natürlich verstehen, wenn ich heute mit meiner Family eine Stadtreise machen würde, ja, dann überlegst du halt einmal, ob du jetzt 1.000 Euro verbrennst im Restaurant. Ich meine, für 1.000 Euro kannst du mit vierköpfig schon bald einmal ein Wochenende irgendwo fast, wenn du aufpasst, ein bisschen durchkommen, ne? Und das ist, also ich kann es am Ende des Tages auch irgendwo verstehen. Ich meine, wir hocken ja alle im gleichen Boot. Für uns wird ja auch nichts billiger am Ende des Tages. Eben, ne? Und das ist so eine Mischung. Ich höre sehr wenig Radio, aber zufälligerweise eine nicht repräsentative Umfrage, ja, im Radio gehört, dass wo sparen die Leute beim allerersten, wenn das Geld knapp ist oder wenn alles teurer wird, am Restaurantbesuch. Ja. Und das ist halt eben auch ein kulturelles Problem, möchte ich behaupten, weil natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass da jeder Österreicher und Österreicherin ständig ins Gourmet-Restaurant rennt, ne? Aber ich sage mal, Gastronomie generell beim Heurigen hocken oder sonst was, das ist schon drinnen auch, ja. Und auch vielleicht wird der Spritzer teurer oder der Liptauer und die Soletti, aber am Ende ist es ja auch ein Lebensgefühl, das man konsumiert. Und für das ist ja immer die Frage, wo ist der Triggerpunkt gesetzt, dass ich bereit bin, Geld auszugeben? Ne?
Ich glaube, der österreichische Trick ist einfach, man macht es trotzdem, aber halt mit ein bisschen weniger. Also man fährt zum Beispiel, also ich sehe es jetzt auch, also man braucht ja auch nur so, was weiß ich, in Österreich die Hotelpreise oder Thermenwochenendspreise anschauen. Ja, die Zeiten, wo man das halt 5 oder 6 Tage vierköpfig macht, die sind einmal vorbei, weil da verbrennst du mal über 5.000. Aber machen es die Leute halt kürzer, ja, dann fahren sie halt für ein Wochenende, für 2 Tage oder man geht zum Heurigen und so. Ja, dann ist vielleicht nicht die große Oper, aber man geht trotzdem hin. Ja. Aber halt
generell auch, ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht für andere Fine Dining Konzepte hier in Berlin sprechen und das möchte ich auch gar nicht, da irgendwelche Halbwahrheiten verbreiten. Ich meine, natürlich sind wir auch in Kontakt untereinander.
Ja.
Aber natürlich bin ich nicht im Bilde über deren Reservierungszahlen. Aber du siehst natürlich, und da sind wir wieder zurück bei der Flexibilität, du siehst natürlich bei dem Angebot, dass wie die Restaurants das anpassen.
Ja.
Ob das jetzt die Rutz ist zum Beispiel, die ein Menü anbietet für 300 Euro all-inclusive, Wein und so weiter und so fort. Ob das Nobelhart und Schmutzig ist, die Kohlroulade, Schnitzel machen, zum Weintrinken auffordern nach 22 Uhr. Ich kann eigentlich jedes Restaurant durchgehen, und kann dir ein, zwei Angebote nennen, die es vor Corona noch nicht gegeben hat. Und
die das aufbrechen, das Konzept.
Genau.
Das
und warum tut man das? Ja. Naja, wenn mein Laden jeden Tag voll ist, weißt du? Ja, dann fahre ich ein Menü ab und dann hinter mir die Sintflut, ne? Immer brauchen wir nicht reden, ne? Ja. Und das tun die Leute, weil sie flexibler werden müssen, um den Gast zu triggern, dass er eben über die Schwelle in dein Restaurant kommt, ja, und damit kämpfen am Ende, oder was heißt kämpfen, mit der Herausforderung müssen alle umgehen, auch wenn du ein international angesehenes Konzept bist, wie eine Coda oder wie ein Nobelhart und Schmutzig oder wie ein Tim Bauer. Auch die haben natürlich damit zu tun, genauso wie wir alle. Und da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich habe natürlich auch sehr viele Freunde oder Bekannte in der gehobenen Gastronomie-Szene an anderen Städten in Deutschland, wo es genauso ausschaut.
Das ist ja in München auch
teilweise. Ja, genau. Ja, witzigerweise da auch, aber desto weiter du in den Süden kommst, desto besser wird's noch ein bisschen, so, muss man sagen, ja. Aber auch da spürt man es mittlerweile. Und das ist jetzt nicht, und das liegt nicht an der mangelnden Fähigkeit, dass wir schlechte Gastronomen sind oder schlecht kochen oder schlechte Gastgeber sind. Ich meine, das zahlt natürlich nicht unsere Rechnungen, aber wir sind ein Stück weit der gesellschaftlichen Unsicherheit und dem konservativen finanziellen Verhalten auch ausgeliefert, natürlich. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Und deswegen nochmal zurück zum Pop-up: Flexibilität zeigen und eben sein Produkt an anderer Stelle anbieten. Ein bisschen FOMO kreieren natürlich, wenn man heute 2 Wochen wo ist, dann okay, jetzt, dann machen wir das. Es hat natürlich auch einen großen Nachteil. Ja, also einen großen, eine große, vielleicht nicht. Es hat alles einen führenden Wider.
Ja, also was sind die Nachteile von Pop-Up? Das ist jetzt spannend, ja?
Ich, gesamtgastronomisch hat das einen Nachteil. Und zwar es ist ja eine Eventisierung unseres Restaurant-Business, ja? Man macht ja immer ein Event daraus, ja? Und warum macht man ein Event? Also es hat einen besonderen Charme. Das heißt, es geht eben um diesen Trigger-Point, ja? Wo die Person sagt, jetzt nehme ich meine Begleitung, ja. und dann jagen wir mal 800 oder 1000 Euro durch, ja. Und den setzt du natürlich nach oben mit so, diesem Trigger Point mit so einem Konzept, ne. So. Und jetzt ist es aber so, dass wenn wir, und das tun wir ja alle, ja, also, oder viele machen das, Forehands Dinner, Pop-Ups, was auch immer. Und jetzt trainierst du den Kunden eigentlich darauf, immer auf diesen Event-Trigger zu warten. Also, wie wenn ich meinen Hund trainiere heute, ne? Wenn der Klicker geht, dann weiß er, es gibt was. Ja? Ja. So, ne? Und genauso ist es ja bei uns auch. Es gab früher, ich meine, ich oute mich jetzt so alt, immer diese Werbung von Praktika, -20% auf alles, was keinen Stecker hat. Ne? Warum ist der pleite gegangen? Weil die Leute zu Hause gesessen sind und auf diese Aktion gewartet haben und zwischendurch nicht mehr in den Baumarkt gegangen sind. Deswegen ist er pleite gegangen. Ja? Und so eine Situation kreieren wir ja auch, dass wir die Leute dafür sensibilisieren, oh, jetzt warte ich wieder auf ein Event. Ja? Oder muss das super was passieren? Auch die Konkurrenz ist untereinander, weil der Erste klatscht einmal in die Hand, der Nächste denkt sich, na, ich klatsche zweimal in die Hand, und der Dritte denkt sich, ich klatsche dreimal in die Hand und springe nochmal auf einem Fuß. Ne? Und so setzen wir immer wieder eins drauf, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren, damit die Leute zu uns kommen. Ja? Also so treten wir auch untereinander in Kontakt und versuchen auch, Aufmerksamkeit zu erzeugen, die mit der eigentlichen Dienstleistung des Kochens und der Gastronomie oft einmal nichts mehr zu tun hat, ja. Da fangen irgendwelche Sachen an zu leuchten oder keine Ahnung was, oder Musik oder irgendwelche fancy Outfits, ist ja wurscht. Da muss dann immer mehr passieren, und das tut auch uns untereinander nicht gut. Und eine weitere Sache ist natürlich, dass wir natürlich auch unseren eigenen Wirtschaftsstandort schwächen, weil wenn wir, und das prognostiziere ich für mich mittelfristig oder langfristig, sehe ich es nicht, dass wir dieses Restaurant 12 Monate im Jahr hier betreiben.
Tatsächlich.
Das ist eine Aussage, die du so viel. Milchmädchenrechnung, 1+1, also brauchen wir nur zusammenrechnen. Wenn wir jetzt uns im Bereich Osteuropa mit Pop-Ups etablieren, und das ist ein wirtschaftlich tragbares Konzept, ja, warum soll ich denn dann hier von Jänner bis April sitzen und auf irgendwen warten?
Ja.
Warum auch, ne? Das interessiert mir überhaupt nichts, ne? Dann mache ich die Bude nur noch 8 Monate im Jahr auf, also? Wenn es warm, wenn es schön ist draußen, und Weihnachten halt ein bisschen, weißt du, da geht noch, dass noch mal was geht. Und dann suche ich mir 3 Pop-Ups raus, weißt du, da lasse ich 3x2 Wochen richtig krachen, Mittagabend, weißt du, und dann sperre ich den Kasten hier zu, weißt du, also das ist ja 1000-mal wirtschaftlicher als wir alles andere.
So, und was hat das für eine Effekt? In Warschau und so viel besser als dein Restaurant in Berlin, das ist, finde ich auch.
Ja, ja. Am Ende ist es ja so, ich meine, das ist ja auch so ein Irrglaube von früher, dass ich immer so, und das war früher sicher auch so, dass Fine Dining einfach kein rentables Konzept ist. Ja? Das ist ja, ich meine, wer das heute noch wirklich, wer das ernsthaft glaubt, der ist auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Ja? Weil du kannst heute mit Fine Dining sehr gutes Geld verdienen. Ja? Und ich glaube nicht, auch wenn man, klar, ich sage immer so, die Bauern und die Gastronomen sind immer am Jammern. Frage mal einen Winzer, wie die Lese im Vorjahr. Ui, schwierig. Also, es war immer schwierig. Also, nein, und bei Gastronomen sind genauso. Frage mal, wie es Vorjahr war. Weißt du? Gerade überlebt so quasi. Ne? Aber du brauchst mich erzählen, dass irgendeiner zwischen 2010 und 2020 gejammert hat. Also, sind wir uns ehrlich. Also, jeder, der so tut, als wie wenn man da kein gutes Geld verdient hätte, der lügt sich selber ins Hosentaschen, weißt du? Ja. Aber natürlich dreht sich der Spieß schnell um, ja, weil wir haben natürlich, wir stehen ja da nicht mit zwei Studenten rum und der Spritzer kommt aus dem Kanister fertig gemischt und alles andere geht mir nichts, also sonst habe ich keine Kosten. Nein, wir haben einen immensen Kostenapparat, den wir permanent bereitstellen müssen, um für jeden einzelnen Menschen, der diesen Raum betritt, also die Qualität abzurufen, die wir gerne abrufen möchten auch, ja, nicht müssen, sondern möchten, ja. Und da kommst du natürlich schnell in eine negative Kostenspirale hinein, wenn du nicht eine Mindestrotation oder Fluktuation an Gästen hast, ja. Der Spieß dreht sich genauso schnell um. Und in der Phase sind wir jetzt vielleicht noch nicht, aber es wird halt immer, man lebt halt mehr von Monat zu Monat, ja. Immer mehr. Und jetzt nochmal zurück, wenn jetzt jeder auf die Idee kommt, du, in Berlin ist jetzt nichts los, zwischen Jänner und April oder Mai, und jetzt schaut die im Horvath, wo wir das erste Pop-Up gemacht haben, da haben uns drei Läden angerufen, wie war's, weißt du, also die waren alle die Ohren gespitzt, ne?
Apropos Ohrenspitzen und Außerhaus-Events wie Pop-Ups oder andere Veranstaltungen, genau darum geht es bei unserem heutigen Partner Frankl24. Sprechen wir nämlich von jeglicher Art von Events, speziell im gastronomischen Bereich, ist Frankl24 der zuverlässige Partner. Egal ob kleine Firmenfeier, Hochzeit, Galadinner, großes Event oder eben Pop-Ups, wie es Sebastian Frank mit seinem Horvath weiterhin tun wird, vom Geschirr über Besteck und Gläser bis hin zu Tischen, Stühlen, Möbeln und professionellem Küchenequipment bekommt man hier alles aus einer Hand, in hochwertiger Ausführung und sofort einsatzbereit. Das Motto von Frankl24, wir verleihen alles außer Flügel. Und genau das macht es so praktisch. Statt teuer zu kaufen und Lagerflächen zu organisieren, mietet ihr einfach genau das Equipment, das ihr für euren Anlass braucht, flexibel, kostengünstig und ohne Aufwand. Mit Standorten in Wien, Salzburg und München ist Frankl24 immer in eurer Nähe und die ideale Lösung für Eventplaner, Caterer, Restaurants und Hotels, die ihre Veranstaltung professionell und stilvoll ausstatten möchten. Wenn ihr also ein Event oder ein Pop-Up plant, ruft einfach bei Frankl24 an oder schreibt eine Mail. Das Team berät euch persönlich und findet garantiert die passende Lösung für eure Veranstaltung. Und jetzt hören wir mal weiter, was Sebastian Frank damit gemeint hat, wer warum weiterhin die Ohren spitzen sollte.
Weil das wollte jeder wissen, ob das geht oder nicht geht, ja. Und geh mal 5-6 Jahre in die Zukunft, stell dir vor, da von Jänner bis April kannst du nicht mehr irgendwo gescheit essen gehen, weil die Läden sagen, du tust es besser, ich sperre zu. Ja, also durch dieses Pop-up schwächen wir ja auch den eigenen Standort ein bisschen auf. Ich meine, das ist ein langsamer Prozess, ein sehr langsamer. Das ist so wie alles teurer wird und jeder muss so tut, wie ja, die Inflation ist ja nur bei 2%. Ja, aber 2% von 2% vom Vorjahr und von 2% vom Vorjahr, ja. So, ne? Also Inflation ist zurückgegangen, ja, na, eh schon wissen, ne? So. Und genauso frisst uns das dann auf langsam und auf Dauer. Das heißt nicht, dass jetzt in 3 Jahren jetzt alles zu hat, ne? Nein. Aber es machen wir das, das weiten wir aus, dann sehen die anderen, schaut, das geht ja ganz gut, dann fängt der nächste an, so weiter. Und dann in 10 Jahren schaut die kulinarische, also die gastronomische Landkarte schon wieder anders aus, so im Endeffekt, ne? Und dann sägt man am eigenen Stuhl, am Stuhlbein, auf dem man sitzt, ein bisschen auch, ne? Und, deswegen, aber, was hat man für eine andere Wahl am Ende des Tages? Ne? Ich meine, natürlich hat man eine andere, aber dafür sind wir nicht stark genug. Also das müsste man natürlich fast auf eine gewisse politische Entscheiderebene bringen. Und wie gesagt, wieder, ich sitze da nicht drin in diesen Runden, ja, und man kann schneller mal den Finger heben und auf jemanden zeigen. Aber natürlich fragt man sich schon, warum nicht andere Regionen dieser Welt, die touristisch sehr erfolgreich sind, ja, warum man da nicht schaut, okay, wie funktioniert das und was hat das für Synergien generell für eine Stadt? Ja, ich meine, das geht ja nicht nur, ich meine, jeder, der nach Wien oder Berlin essen kommt, der fährt mit dem Taxi, der geht einmal zum Friseur, der will fesch sein, der kauft sich ein Leiberl, und so weiter und so fort. Das ist ja immer, die schlafen wo, dann gehen sie zur Bar, die nehmen was aus dem
riesige Wertschöpfung drumherum.
Ja, das ist ja ein unheimlicher Wirtschaftsmotor. Ja. Und unser aller Lieblingsbeispiel, ich meine, Kopenhagen, Wismay, über das brauchen wir schon nicht mehr reden, aber mein Lieblingsbeispiel mittlerweile ist Dubai. Ne? Also die haben erkannt, dass das Öl irgendwann mal Ende wird, ja, und haben voll auf Tourismus gesetzt. Und 2019 hat die Einnahmen aus dem Tourismus das erste Mal die Einnahmen aus dem Öl überschritten. Und, ja. Und die holen sich Veranstaltungen wie Best Chef Awards und so weiter. Ich meine, das ist ja für die Peanuts, wenn die heute eine Mille für eine, wenn die heute 500 Leute 3 Tage durch die Welt kutschieren. Ja. Das ist doch vollkommen uninteressant, aber da hocken x Leute, die ihre Stories raushauen und so weiter und so fort. Das ist doch ein, das ist ein Multiplikator. Und ich meine, Beispiel österreichische Gourmillon, wie lang wurde da herumgeeiert wegen was? Ein paar 100.000 Euro. Und dann stellt man irgendwie so eine depperte deutsch-amerikanische Schaukel der Freundschaft auf, weißt du, die mit irgendeinem grünen Bandel aufgeschnitten wird. Mhm. Und das ist okay, weißt du, ne? Mhm. Und dann, wenn man irgendwie da ein paar 100.000 Euro braucht, weißt du, damit ein bisschen was geht wirtschaftlich, weißt du, dann, puh, ja. da sitzt wieder in 3 Leuten der Furz quer, weißt du, am Ende, ne? Ja, und das ist ja das, was oft so ärgerlich ist auch, ne? Aber wie gesagt, auch da sage ich wieder, man kann immer leicht reden, wenn man von außen drauf schaut, wer weiß, was da das Problem ist, ja, vielleicht hat man da auch keine Ahnung, am Ende geht's, ich meine, ich will jetzt da jetzt nicht in eine politische Diskussion abdriften, aber es geht um Wiederwahl und vielleicht ist es nicht populär, die Gastronomie zu stärken. Vielleicht
sagt die Wählerschaft dann ja. Was wäre jetzt, wenn du jetzt in einer politischen Funktion wärst, gäbe es so 1-2 Maßnahmen für Berlin, für die Berliner Gastronomie, wo du sagst, wenn man das beschließen würde, stünden die Chancen gut, dass es helfen würde, der Gastro?
Also ich bin ja generell ein großer Freund davon, ja, das gar nicht so auf sich selber projiziert zu sehen, sondern einfach so ein bisschen so ein Big Picture zu machen, ja, und gar nicht zu sagen, jetzt zum Beispiel, dass man die Mehrwertsteuer von 19% auf 7% runter gemacht hat. Ja, danke, wir wollen uns nicht beschweren, ja, weißt du? Ich meine, da hat man einfach mal Glück gehabt, dass einer mit der Gießkanne drüber gegangen ist und dann hast du auch was abgekriegt, weißt du, so, ne? Das ist ja so eigentlich fast ein bisschen so wie im Lotto, weißt du, so, wer kriegt heute eine Steuervergünstigung? Mhm. Aber wollen wir uns nicht beschweren am Ende des Tages. Aber das ist zum Beispiel, dieser Unterschied, der wurde schon von Jahren aufgefressen, weißt du? Das ist ja, ich habe deine Frage nicht vergessen. Ich meine, wie schaffst du es, dass dein Menü nicht exorbitant teuer ist, damit du dass du das Menü nicht exorbitant teuer machen musst, um deine Kosten real zu decken? Was machst du? Ja, du sparst bei deinem eigenen Gewinn ein. Du baust einfach keine Liquidität mehr auf, sondern du kannst dir dem Gast nicht alles 1-1 weitergehen. Ich meine, was soll denn das Menü kosten? Weißt du? Ich meine, diese Debatte hat mir schon 1000 Mal geführt, wenn du in andere Länder schaust, was die Menüs kosten. Ne? Sollen wir mal, ich bin ja auch nicht mit dem Goldlöffel groß geworden, weißt du? Ich gehe arbeiten, seitdem ich 14 bin. Du, 100 Euro ist ein Haufen Kohle, weißt du? Wenn du heute 300er oder 400 in der Hand hast, dann denkst, okay, da kriege ich gerade mal ein Menü drum, dass der Wein aber noch nicht dabei ist und dann mal 2 vielleicht, ne? Also, ich kann es ja komplett verstehen, weißt du? Wir sind ja auch normale Leute, weißt du? Nein? So, und deswegen diese Mehrwertsteuersenkung, ja, dankeschön, aber das wurde ja schon längst vor Jahren aufgefressen, ja, dass wir keine Liquidität mehr aufmachen, dass wir die Gewinne eigentlich, wenn es überhaupt noch einen Gewinn gibt, ja, wenn es nicht eh nur von der Hand in den Mund ist, ja, dann kommt Stromnachzahlung, dann Enthärtungsanlage im Keller kaputt, 7.000 Euro, weißt du, ich meine, brauche ich ja keinem erzählen, weißt du, hat ja jeder auch einen Investitionsstau, weißt du, ja, am Ende. So, aber da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Nein, Das Big Picture, das ich sehe, ist ja die Infrastruktur und die Attraktivität der Stadt einfach. Ja? Also, dass man sagt, okay, wenn Leute nach Berlin kommen wollen, was brauchen sie denn? Sie brauchen einmal eine gute Anbindung. Ja? Das heißt, ich brauche eine Flugroute. Ja? Ich meine, ich glaube, ich bin halbwegs okay connected mit spanischen Gastronomen. Ich meine, ich glaube, Barcelona hat, ich glaube, die letzten 2 Jahre, glaube ich, 3 oder 4 Direktflüge aus New York dazu bekommen. Ja, ich meine, dann ich muss mich halt mal drum kümmern, dass die Leute die Infrastruktur bekommen, dass sie überhaupt zu dir kommen können. Ja, und dann biete ich vielleicht ein attraktives Ticket an für Touristen, dass ich mich innerstädtisch bewegen kann. Und Österreich macht es ja eh mit allen möglichen Pässen, die es gibt, zum Beispiel Tourismus, eh super gut. Ne? Ja. Wenn du heute wohin kommst, dann zahlst du irgendwo da, keine Ahnung, ein paar Euro für irgendeine Kurticket oder keine Ahnung, was der, also und dann haltst du es hin und kriegst eh überall deine Prozente oder einmal am Tag irgendwas gratis, weißt du so, ne? Ja. Also das sind ja auch wieder wunderbare Beispiele, man braucht immer nur schauen, wo es funktioniert, weißt du, und dann denkt man, okay, vielleicht nicht alles, aber 20% von dem, was die machen, ist nicht so deppert, das hole ich mir auch, ja. Und auch dieses Multiplikationsdenken, wie ich schon vorher gesagt habe, ne, dass man die Attraktivität der Stadt mit größeren Veranstaltungen, also auf sich lenkt, ja. Und ich meine, Berlin ist noch okay eine Messestadt zum Beispiel, ja. Aber es gibt einige der größten Messen weltweit, wie die ITB jetzt zum Beispiel stattgefunden hat. Ja, das sind ja alles Chancen, um Leute in die Stadt zu kriegen,
noch mehr zu generieren.
Ja, genau. Und da fällt ja am Ende für alle was ab. Deswegen bin ich auch immer ist natürlich ein bisschen so eine Negativspirale, die ich sehr sehr kritisch sehe, ist zum Beispiel auch, dass dadurch, dass die Gastronomie natürlich jetzt der Motor ein bisschen stottert, alle Konzepte, die jetzt aufmachen, das ist ja kein Fine Dining mehr. Ja, das heißt, das machen wir heute maximal, wenn Glück hat. Man sieht es immer am Ende des Jahres, wenn die Influencer die besten Neueröffnungen posten. Ja. Und mir ist voriges Jahr aufgefallen, es war ein Casual Dein Konzept dabei, der Rest war alles Bistros, Burgers, keine Ahnung was. Ja. Yes. Street Food. Und da siehst du ja, was passiert im Fine Dining Sektor, nichts, ja. So, und was will ich mir sagen, ja, ist natürlich, wir sind ein Hochrisiko Business. Ich meine, du musst, außer die Berliner Volksbank vergibt eh keine Kredite für die Gastronomie. Der Zinssatz ist natürlich ein anderer als wie vor Corona, brauchen wir nicht reden. Kommt natürlich auch noch dazu. Es gibt auch keine 100% Finanzierung mehr. Also ohne Eigenkapital ist sowieso, kannst du sowieso baden gehen. Und welcher junge Mensch hat denn heute irgendwie, wenn du 500.000 Euro brauchst, wir hatten 50.000 Euro auf der Seite, weißt du? Ich meine, seien wir uns ehrlich, weißt du? Und deswegen passiert natürlich relativ wenig. Aber das ist natürlich auch dieser Negativstrudel, weil natürlich wäre ein zweites 3-Sterne-Restaurant für Berlin. Ich meine, schau mal an, wir sind mit Speckgürtel, also Einzugsgebiet, sind es 5 Millionen Menschen, ja. Und da sind die Touristen noch nicht eingerechnet, ne? Ja. Wir haben 4 2-Sterne und 1 3-Sterne, ne? Ich meine, geh mal in irgendeine andere,
Vergleich zu Paris oder Tokio ist es wenig. Klar.
Ist ja, weißt du? Und das entwickelt natürlich auch keine Sogwirkung.
Ja.
Ja, weil wenn ich heute anschaue, Barcelona zum Beispiel, ja, ich meine, da weißt du nicht, wo du zuerst hingehen sollst. Und da rede ich ja natürlich vom Marktstandort bis zum 3-Sterner, weißt du, ne? Und diese Attraktivität, finde ich, hat Wien schon auch, weißt du? Ja, klar, gibt's auch nur, unter Anführungsstrichen, einen 3-Sterner. Aber ich finde die Wiener Gastronomie auch in ihrer Kleinteiligkeit von den jungen Leuten, die Kaffeehäuser jetzt übernehmen, weißt du, was richtig cool ist zum Teil, weißt du? Ich meine, mittlerweile kannst du im Kaffeehaus einen Shakshuka essen, weißt du? Extrem lässig, weißt du?
Wir haben in Wien doch 2 3-Sterner und es passiert sich wahr. Es passiert.
Ja, Entschuldigung, Herr Amador.
Nur for the record, gell? Ja, also.
Naja, genau, tut mir leid.
Nein, es ist, also ich verstehe, was du meinst. Wien, natürlich jetzt im Vergleich zu Paris oder Tokio fehlt noch ein bisschen was, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall. Also in unterschiedlichen Sektoren passiert viel. Ja, also ich höre schon raus, du blickst schon sehr positiv aus der Berliner Perspektive auf Wien.
Ja, gut. Ja, das ist jetzt leicht, weil ich meine, es ist noch immer die Stadt meines Herzens, weißt du, am Ende des Tages, ja. Da kann man immer leicht reden, weißt du? Da kann man schnell mal woanders deppert finden, ja. Nein, nein, nein. Aber ich bin, wie gesagt, die Gastronomen, und Entschuldigung an alle landwirtschaftlichen Personen, ich sage immer die Bauern und die Gastronomen, die jammern immer. Vielleicht ist es nicht so, tut mir leid, ich kenne wenig Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, also außer die paar Kontakte, die man als Restaurant hat. Nein, aber deswegen, ich sage, das Ding ist deswegen, es ist ja jetzt keine Lösung, sich hinzusetzen hier und sagen, ja, du, alles ist scheiße und Flughafen ist scheiße und da. Nein, du musst dir was machen, weißt du?
Genau. So.
Und deswegen bin ich extrem positiv in Richtung Osteuropa, diesen Bereich, wir versuchen seit vielen Jahren schon zu bespielen. Wir haben das eigentlich vor 4 oder 5 Jahren beschlossen, dass wir Four-Hands-Dinner ausschließlich mit osteuropäischen Köchen oder Köchinnen machen wollen. Gut, wir hatten jetzt einen Besuch in Brüssel, aber wegen vegetarisch, also veganen Konzept, also Gemüse ist uns natürlich auch immer noch sehr wichtig.
Ja.
Genau, aber es geht alles in diese Richtung. Und das ist für mich der Markt der Zukunft, auch gastronomisch. Klar sind Städte wie Warschau und so weiter unheimlich teuer. Also das ist also
diese Orientierung nach Osteuropa, hat das auch wirtschaftliche Gründe, weil dort du ziehst einen ganzen Rattenschwanz nach dir. Du hast es vorhin gesagt, Wohnungen, Bewilligungen, was weiß ich, Miete. Also Pop-up ist ja auch ein riesiger Kostenapparat. Offenbar rentiert sich's trotzdem. Aber ist der Blick nach Osteuropa auch, weil dort gewisse Kosten tatsächlich niedriger sind? Oder wie ist das?
Nein, natürlich, du kannst auch nicht das Gleiche fürs Menü nehmen. Das ist ja natürlich in der Relation. Also wir rufen in Budapest jetzt auch nicht den Menüpreis auf, den wir in Deutschland aufrufen. Ne? Also das hält sich dann schon ein bisschen die Waage. Aber viel wichtiger ist, ne, die Sättigung des Marktes auch.
Ja.
Ich meine, das heißt, natürlich kannst du auch im westeuropäischen, das hört sich immer so komisch an, westeuropäischen, also in westeuropäischen Ländern noch immer ein Fine-Dining-Konzept eröffnen, was so relativ erfolgreich ist.
Mhm.
Also, gehe ich aus nach wie vor, also sonst musst du eh aufhören, ne? So, und aber trotzdem, ich meine, man kennt die Zahlen an besternten Restaurants zum Beispiel in Deutschland oder in anderen Ländern, ne? Also da gibt's schon ein paar.
Ja.
Tschechien hat dieses Jahr zum ersten Mal landesweit eine Michelin-Ausgabe bekommen. Vorher waren nur die großen Städte inbegriffen. Und ich glaube, es sind 5 Restaurants landesweit dazugekommen. Ne?
Ja,
so. Und in Polen, glaube ich, gibt es auch, ich will jetzt nicht lügen, 5 oder 6 Restaurants mit Stern landesweit. Ich meine, sind wir ehrlich, ich sage immer, ich sage mal, wenn du da hinkommst, weißt du, dann rollen die dir fast den roten Teppich aus.
Ja,
ich sage immer, wenn ich mich in Deutschland ins Taxi setze und man fragt mich, was ich mache, dann sage ich, ich bin Koch.
Ja.
Da sage ich sicher nicht, dass ich ein Sterne-Restaurant betreibe, weißt du, zusammen mit meiner Frau. Also, weil du bist eh nur der mit dem Lamborghini fährt und die Leute schlecht behandelt, weißt du, ja. So. Und, nein, aber das hat für mich, und man muss das, und da ist es auch wieder genau dieses Big Picture, was ich vorher auch besprochen habe, gesagt habe. Das ist, da werden Infrastrukturen, also wenn du nach Polen fährst, Warschau oder eben auch Bosnien, es ist unglaublich, wie diese Städte ausschauen. Und alleine diese, zum Beispiel, Big Picture Thema, ne? Es wurde in Polen jetzt beschlossen, dass Familien mit 2 Kindern keine Einkommensteuer mehr bezahlen müssen.
Wow.
Es überlegte das mal.
Wow.
Und ich will mich jetzt überhaupt nicht auf die Diskussion hinaus bewegen, so, ja, warum werden Leute ohne Kinder benachteiligt? Das ist mir jetzt mal vollkommen wurscht, weil es geht um eine Sache. Es geht um die Überalterung der Gesellschaft. Weißt du? Ja? Und das ist ja wurscht, ob du heute anfängst zum Diskutieren, warum werde ich benachteiligt mit oder ohne Kinder? Wenn einer, ist ja wurscht, ob du Kinder hast oder nicht, aber wenn niemand mehr deine Bensi bezahlen kann, weil es keine Kinder mehr gibt, dann hast du ein Problem, auch wenn du keine Kinder hast. Das ist ja vollkommen wurscht, ne? Und das ist, man muss halt mal weiterdenken. Und ist ja logisch, wenn ich heute 2 Kinder habe und ich bin einkommensteuerbefreit, verstehst du? Ja, was mache ich mit der Kohle? Ja, die gebe ich aus, ist ja logisch, weißt du?
Ja, klar.
Da spare ich was, da gehe ich ins Restaurant, da fahre ich in Urlaub und so weiter und so fort, weißt du? Ne? Und also das sind alles politische Entscheidungen, die man treffen kann, nicht als Gastronom oder als Gastronomin, ja, die dienlich sind für ein großes gesellschaftliches Bild.
Ja.
Ja? Und das gewinnt an Attraktivität. Und das war vor 2 Wochen war es. Es ist zum ersten Mal, sind mehr Polen von Deutschland nach Polen zurückgegangen, als Polen nach Deutschland gekommen.
Ja.
Sind, oder? Weil es sich nicht mehr rentiert, zwei Wohnungen zu haben, eine in Polen, eine in Deutschland, ja, weil man verdient mittlerweile in Polen genauso gut oder besser zum Teil. Ja. Und die Leute, die jungen Leute gehen zurück. Und ja, und warum ist das so? Weil die politischen Entscheidungsträger halt Entscheidungen treffen, die die Jugend oder die gut ausgebildeten Leute zurückholen ins Land, ja. Und Osteuropa, ja, das für uns ist das immer alles noch so Kommunismus, ja, und die können ja nichts und da und Plattenbauten und keine Ahnung was. Also forget it, ja. Diese Länder sind sicher, ich kann da hinreisen, ja, ohne dass mir was passiert. Ja. Die sind kulturell und historisch stark aufgeladen. Also, ich meine, warum sind die Leute nach Berlin kommen, um sich die Mauer anzuschauen? Ne? Es hat einen historischen Hintergrund, warum Leute nach Berlin kommen. Du kannst heute easygoing nach Krakau fahren, das ist eine Stadt, da hast du Kultur und Historie ohne Ende.
Klar.
Ja, ja. Unglaublich, ne? Und das Ganze ist oftmals noch mal 2-3 Euro billiger, ja, als wie bei uns, ja, und deswegen sage ich, das wird sich dahin, also Tourismus, das geht in Osteuropa, ich will nicht sagen erst gerade los, ich glaube, dass die großen Städte wie Budapest, Prag und so weiter, übrigens eine ganz tolle Stadt, auch Prag, also wenn du da unterwegs bist, hast du fast das Gefühl, du bist ein Paris, irgendwie unheimlich moderne, junge Stadt auch, wirklich mit einer ganz tollen Energie, also wirklich richtig cool und gerade im Bereich Fine Dining geht's da erst los, ja. Und die Leute haben Kohle da und wir wollen dahin einfach fertig, wisst ihr?
Ja, ja. Hochspannend. Super spannend. Also ich glaube, da man kriegt wirklich ein Gefühl, was in Berlin und in Deutschland ein bisschen im Argen liegt und andererseits aber auch, ich glaube drum, deswegen war das so spannend, auch jetzt mit dir zu sprechen und dir zuzuhören im Rahmen dieses Podcasts. Was kann man dagegen tun? Welche Strategien gibt es und welche Zugänge gibt es? Und da finde ich diesen Pop-Up-Zugang wahnsinnig wertvoll.
Ja, nee, und das A und O ist noch einmal ist Flexibilität und das fängt im Kopf an.
Ja.
Also, sich anfangen und überlegen, scheiße, wenn ich hier jetzt rumhock, du musst dir mal die Wahrheit sagen, dann sperr mal zu. Verstehst du? Wenn ich und meine Frau, wenn wir uns jetzt alles hinhocken und einfach nur warten, dass einer bei der Tür reingeht, dann machen wir mal ein Jahr zu oder ein zwei. Ja. Also das ist, wir können auch Personalkosten reduzieren
und dann
zögerst du es halt noch raus.
Machen.
Ja. Genau, dann zögerst du es vielleicht raus auf 2 Jahre. Ist ja wurscht, das, ja. Aber am Ende des Tages, das reicht nicht. Das ist so. Du musst einfach was machen, ja. Und du kannst du zuschauen, wie du krepierst langsam, oder du machst einfach was, ne? Und Flexibilität ist auf vielen Ebenen. Das ist auch so, dass du sagst, okay, ich bin 81 geboren, ich habe meine Ausbildung von 96 auf 99 gemacht, so. Und jetzt denkst du, naja, offensichtlich scheinen wir halbwegs okay zu kochen oder eine okaye Dienstleistung anzubieten, aber warum ist mein Restaurant leer? Weißt du? Was ist denn das Problem? Du musst dich auch mal damit auseinandersetzen und fragen, ja, warum kaufen sich Leute heute eine Gucci-Handtasche, aber gehen nicht ins Restaurant?
Ja.
Weißt du? Worum geht's da? Weißt du? Also du musst ja auch solche Fragen, weil oftmals ist es so, dass speziell Köche und Köchinnen, glaube ich, auch so, ist es so, ne? Die stehen in der Küche, wurschteln sich einen runter und denken sie, jetzt reiße ich mir nur einen Haxen aus, ja? Mach noch 3 Tupfen mehr drauf und noch 2 Amsen mehr, aber was soll ich denn noch machen? Es kommt keiner, weißt du? Ja, ich muss mir die Frage stellen, warum entscheidet sich heute jemand, 3000 Euro für eine Handtasche auszugeben? Ja. Aber nicht 600 Euro für ein Menü mit Wein.
Ja.
Also, so. Ja. Wo ist da, was machen die richtig, was machen wir falsch?
Ja.
So,
ja.
Ne? Und wie wir alle gesehen haben, die Aktie von Louis Vuitton ist okay. Also, der geht's gut, sage ich. Weißt du? Ja. Also, Luxus funktioniert. Und auch wir sind ein Luxussegment. Ja. Und warum funktioniert das nicht? Ja. Und ich glaube, es gibt viele Länder, oder kann man auch Bereiche sagen, Asien oder USA oder dergleichen, wo Gastronomie nach wie vor ein sehr, sehr gutes Businessmodell ist. Klar, die haben sicher andere Herausforderungen wie mit Mietpreisen etc. und so weiter und so fort. Aber die Aber die betrachten es oft mal ganz anders. Wobei da auch da kann man wieder ein Big Picture sehen. Und das ist ja so, das, aber da braucht man einen eigenen Podcast dafür, dass ich ja generell den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa für die nächsten 10 Jahre als ganz schwierig betrachte. Ja, dass da ja auf gewissen Ebenen ganz schwierige Entscheidungen getroffen wird, von Kapitalverkehrskontrollen bis Umschichtung von und was tut das Kapital? Ich meine, ich will gar nicht abdriften. Ich meine, die Holländer haben jetzt da gerade beschlossen, dass ab 28 Steuer von 36% auf unrealisierte Gewinne, ja, das heißt, du kaufst ein Haus und wenn das steigt im Wert, dann zahlst du einfach mal 36% und wenn der Markt wieder fällt, schuldest du dem Staat aber trotzdem das Geld. Ja. Also wenn ich heute 10 Häuser habe, ja, weißt du, was ich mache bis 28? Ich packe meine Koffer und dann bin ich aber in Dubai oder in Singapur. Weißt? So. Und jetzt schau mal hin, wo die Gastronomie gut funktioniert. Ja, in den Ländern, wo das Kapital hinfließt, weißt du? Und das ist nicht Europa. Ja, und dann brauchen wir uns überhaupt nicht wundern, warum keiner mehr Geld im Sackel hat, weißt du? Aber das will dann wieder keiner hören, weißt du? Ja, und das ist, aber das braucht man einen eigenen Podcast dafür. Und
also ich glaube, was man trotzdem, wo der Blick stark geschärft wurde, ist für diese bigger picture, Gastronomie hängt an ganz vielem ran, das hast du sehr, sehr konkret ich halte auch fest, Berlin ist ein eigenes Thema, auch mit Schwierigkeiten aufgrund der touristischen Gesamtstrategie und Flughafen. Und das Restaurant Horvath wird in absehbarer Zukunft nicht mehr 12 Monate im Jahr durchgehend geöffnet sein.
Da hat meine Frau noch ein Wort mitzureden. Ich stelle mir das immer so vor.
bis auf Widerruf. Aber was auf jeden Fall feststeht, ist, dass das Restaurant Horvath verstärkt in anderen Städten, insbesondere im osteuropäischen Raum anzutreffen sein wird, wo offenbar eine viel gesündere Dynamik ein Aufwärtstrend im Begriff ist.
Ja. Genau. Ich würde aber gerne aber trotzdem noch als Abschlussstatement, weil es, wie gesagt, ich bin kein Freund, weil man kann schneller mal mit dem Finger heben und sagen, das ist scheiße. Mhm. Ja. Ich will zum Abschluss aber trotzdem nochmal sagen, ich glaube trotzdem, dass sich Mut noch immer auszahlt und man soll einfach nicht sich von der Weltlage beirren lassen, ja, und sich einfach seine eigene Narrative im Kopf schaffen und mutig sein. Die Welt steht uns noch immer offen, das Geld ist da. Man muss halt flexibel sein, Konzepte anpassen und die Welt wird nicht besser, wenn jeder zu Hause hocken bleibt und einfach nur abwartet. Ja? Also einfach, wenn ihr jung seid und Bock habt, weißt du, sucht euch jemanden, der euch hilft und geht raus und macht euer Zeug und lasst euch nicht entmutigen von irgendwelchen Szenarien, die leider Gottes gerade stattfinden oder nicht. Und es zahlt sich auf jeden Fall aus. Also das ist, was hält das Leben für uns bereit? Also ich meine, klar gibt's das Bild von 30 Jahren Fließbandarbeit nicht mehr, aber ich benutze dieses Bild jetzt einfach mal. Wenn das die Option ist, dann weiß ich nicht, dann lieber einfach mal auf die Fresse fallen und wieder aufstehen. Und ja, habt Mut, seid neugierig und geht raus und macht euer Ding und das passiert alles in eurem Kopf und seid stark.
Und bleibt flexibel und ich glaube, viel schönere Abschlussworte kann man sich gar nicht wünschen. Ich finde aber auch, ohne diese Abschlussworte, Sebastian, hättest du gezeigt, dass es absolut nicht dein Zugang ist, einfach irgendwie einmal abzuwarten und alles immer nur auf Nummer sicher und auf Nummer ängstlich zu machen. Ich glaube, das ist auch das wirklich Wertvolle, was wir mitnehmen aus diesem Podcast. In diesem Sinne, tausend Dank dir, liebe Grüße.
Ich danke auch, ganz speziell dafür, dass es, glaube ich, der erste Podcast war und das hebe ich ganz besonders positiv heraus, wo mich niemand gefragt hat, warum ich Koch geworden bin und was die Philosophie meines Restaurants ist. Herzlichen Dank dafür. Das war eine absolute Premiere.
Ich nehme das als Kompliment und
ist es auch.
gut so. Danke dir, Sebastian, und bis bald.
Bis bald, Baba.